Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
Oh, ist das kalt. Oh, Wahnsinn. Ah.
Ui, was ist denn bitte da los? Klar, man kann rausschauen, wir haben fast Sommer. Aber Tom, diese verrückte Ulknudel, ich glaube, ich darf das sagen, oder?
Ja,
du wälzt dich heute trotzdem im Schnee. Ist das wirklich so?
Ja, es ist nur die Harten kommen in den Garten.
Klar.
Und weil wir hier bei Lieblingsreisen ja auch mal ein paar krasse Sachen ausprobieren und so ein bisschen mal rausgehen aus der Komfortzone, habe ich gesagt, ich fahre in den Bayerischen Wald und da wälze ich mich im Schnee, selbst wenn Mai ist.
Wie das geht, das hören wir natürlich später hier in dieser neuen Episode von Lieblingsreisen. Und natürlich gibt es auch das, was wir immer so gerne hier hören und auch selbst erleben und für euch ausprobieren. Zum Beispiel Wellness. Und gibt es vielleicht auch ein bisschen was zu essen oder zumindest ein gutes Hotel? Was haben wir noch?
Ja, natürlich. Wir sind gefahren ins Romantikhotel Oswald. Ganz schön gelegen, hat eine Menge zu bieten, will ich jetzt mal gar nicht zu viel verraten, da kommen wir ja später noch zu, aber es war ein schöner Urlaub und ich freue mich total, euch mitzunehmen, jetzt gleich nach dem Nice to Know.
Und ganz kurz, man hörte schon, du warst mit Freundin da, nicht mit mir, weil sonst wäre ich ja sehr vergesslich. Der Bayerische Wald liegt im Osten von Bayern, an der Grenze zu Tschechien. Markant ist der höchste Berg der Region, der Große Aber, mit über 1400 Metern Höhe. Das Hotel Oswald ist ein Familienbetrieb, hervorgegangen aus einem Gasthof mit Metzgerei. Auch heute noch kommen für Gäste Fleisch und Wurst aus eigener Produktion auf den Tisch. Wer bucht, hat automatisch eine Vollpension dabei. Wer mit der Bahn anreist, kommt meist über den Bahnhof Regen in die Region. Das Auto lohnt sich für viele Urlauber aber mehr. So kommt man während der Reise flexibel von A nach B, zum Beispiel auch für einen Shopping-Abstecher jenseits der Grenze. Ja, dann mal los, ab ins Abenteuer, ab nach Bayern. Tom, warum gerade dieses Reiseziel? Warum hat es euch dorthin gezogen?
Ja, du weißt ja, ich wohne in München, das heißt, Ziele in Bayern sind für mich einigermaßen gut zu erreichen. Und wir hatten gerade hier bei Lieblingsreisen schon eine Menge Fernreisen und ich habe gesagt, hey, ich möchte jetzt mal wieder was, was mehr oder weniger vor der eigenen Haustür liegt. Und ein bisschen kannte ich den Bayerischen Wald schon. Das ist unfassbar schön. Die Aussicht ist fast überall sensationell. Das wirkt alles noch sehr, sehr beschaulich. Es ist so ein Bayern, in dem die touristische Entwicklung eben noch nicht ganz so krass fortgeschritten ist, wie sagen wir mal im Allgäu oder andernorts. Und darum kann man da ganz toll Urlaub machen.
Jetzt ist natürlich die Frage, ich stelle mir es so vor, ihr seid ins Auto, ein paar Kilometer gefahren, dann ins Hotel, dann direkt in den Pool. Oder? Bewusst kritisch nachgehakt am Anfang.
Ja, zu Recht. Aber wir machen ja hier wirklich auch noch Journalismus. Und wir wollen natürlich auch die Welt jenseits der Hoteltüren kennenlernen. Ja, also uns da nicht kasernieren, einschließen. Und ich habe mich eben gefragt, was ist denn eigentlich so besonders typisch für die Region Bayerischer Wald? Habe etwas recherchiert und bin dann da sehr, sehr schnell auf die Glasindustrie gestoßen. Also Glasherstellung ist da seit Jahrhunderten ganz, ganz tief verwurzelt. Und ich dachte mir, ja, das muss ich mir anschauen.
Ja, eine alteingesessene Tradition und ein Handwerk auch in der Region. Ich kann mir aber vorstellen, heutzutage, wo ja vieles leider auch importiert wird, woanders billiger produziert wird, ist die Glasmacherei nicht mehr ganz so stark dort vertreten in der Region, oder?
Ja, natürlich. Also für die typischen Sachen, Trinkgläser etc., da kommt natürlich China-Ware noch und nöcher hier ins Land. Aber es gibt einige Hersteller, die sich da gehalten haben und die das heute auch noch leben und die das auch gerne Besuchern noch zeigen.
Ach, super.
Und so ein Ort, ja, ist der Hersteller Josca. Mhm. Der betreibt das sogenannte Glasparadies im Ort Bodenmais. Man kann das, wenn man da vorbeifährt, schon aus recht großer Entfernung sehen. Es gibt da so riesige Glasblumen und dann fährt man ran. Da ist ein Gebäude, das ist über und über bedeckt mit Glaskugeln. Und wenn man dann reinkommt, du denkst, die Welt besteht nur noch aus Glas. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Du weißt, okay, jetzt bin ich an dem Ort, wo es Glas gibt. Und der Grund, warum ich jetzt genau dahin wollte, war, dass es ein Familienbetrieb ist. Also wirklich etwas Angestammtes in dritter Generation. Mhm. Josca hat eine sehr nette Chefin, Alina Kagerbauer heißt die. Und die hat gesagt, ja, wenn du dich dafür interessierst, komm doch mal vorbei. Dann erzähle ich dir mal was über die Tradition der Glasherstellung bei uns.
Also die Tradition der Glasproduktion, gerade bei uns im Bayerischen Wald und auch im Böhmerwald, geht wirklich schon über Jahrhunderte zurück. Gerade in den kleineren Dörfchen, bei uns ist ja alles sehr ländlich gehalten, da waren oft auch die Glashütten mit angegliedert. Da war früher in jedem kleinen Dörfchen ist da Glas hergestellt oder auch veredelt worden, ja.
Und vor einiger Zeit wurde dann auch ein Betrieb namens Joska gegründet und der hat wesentlich kleiner angefangen, als man das hier heute erwarten würde.
Entstanden ist das Ganze eigentlich durch meinen Opa, ja, im Prinzip vom Hühnerstall und der Garage aus. Da hat er damals begonnen, die ersten Gläser zu schleifen.
Und in der Zeit hat sich dieses Unternehmen auf eine Sache auch besonders spezialisiert, auf die man besonders stolz ist.
Genau, also damit einhergegangen ist die Herstellung von den Pokalen und Trophäen. Und das ist wirklich ein Steckenpferd von uns. Also alle Events, die Rang und Namen haben, da sind wir mit dabei.
Worauf kommt es denn an bei einem handwerklich gut gemachten Glas?
Das Geheimnis sind natürlich zum einen mal die Rohstoffe. Und dann kommt es natürlich auch auf die Technik drauf an, ob das ein Glasmacher ist, der einfach schon viel Erfahrung hat. Das sind alles so viele Komponenten, auf die es da ankommt, dass am Ende dann auch ein schönes Glasobjekt rauskommt.
Ich finde das so schön und das mag ich auch so an Lieblingsreisen, an unserem Podcast, auch an den gemeinsamen Recherchen, dass man Einblicke erhält und Dinge erfährt, die man sonst nie mitbekommen würde. Also hättest du dich sonst mit der Glasmacherei beschäftigt, so im Detail wahrscheinlich nicht, ne?
Never, never. Für mich war Glas immer ein ganz selbstverständliches Produkt. Das kam halt aus dem Karton, in dem es geliefert wird und fertig.
Ja.
Aber es steckt ja eben viel mehr dahinter und genau das kann man sich bei Joska eben auch anschauen. Also man steht da nicht vor einem geschlossenen Werkstor, sondern es gibt Glasbläser, Glasmacher, auch Glasgraveure, die dann vor deinen Augen mit Glas arbeiten. Das heißt, das, was du da auch kaufen kannst, das siehst du wirklich, das erlebst du. Und darum nennt es Alina auch das Disneyland des Glases. Und das passt eigentlich ganz gut.
Früher, als mein Opa angefangen hat, da war das so, die Glashütten waren verschlossen. Keiner wollte so richtig preisgeben, wie er was produziert. Und mein Opa, der hat damals schon gesagt, eigentlich man müsste genau das Gegenteil machen. Wir wollen den Leuten das Handwerk nahebringen. Die Leute können bei uns den Handwerkern über die Schulter schauen. Man kann selber auch mal ausprobieren, wie das ist, eine Glaskugel zu blasen.
Kann ich das auch machen?
Logisch, wenn du möchtest.
Ja, perfekt, dann probieren wir das so gleich mal aus.
Nee. Ja. Da kommt jetzt gleich der Tom noch selbst zum Einsatz beim Glasblasen. Das finde ich schon mal super. Vielleicht noch kurz die Frage, wie ist das? Ich stelle mir es sehr warm vor dort und so. Einfach sehr viel Energie im Raum, Hitze. Wie war das?
Da kannst du jetzt keine dampfende Fabrikhalle vorstellen, also dampfend vor Hitze, sondern so eine kleine Bühne, auf der die Glasmacher arbeiten. Und die haben hinter sich einen Ofen, den Glasofen, in dem das geschmolzen wird. Wenn man da allerdings rantritt, ja, dann hast du hoffentlich ein gutes Deo aufgelegt, weil da wird es schon heiß, 1200 Grad, um genau zu sein. Boah. Aber ich habe mich trotzdem dran getraut.
Okay, das heißt, wir haben es ja gerade schon gehört, die haben dir angeboten, du darfst selbst dein eigenes Glas herstellen, blasen. Das musst du vielleicht noch mal ein bisschen im Detail erklären. Wie genau läuft denn das ab?
Das können wir uns gleich noch mal anhören. Aha. Das typische Produkt, was man da machen kann, ist eine Bewässerungskugel. Das ist so ein Stab mit einer Kugel obendran. In die kann man Wasser füllen. Das steckt man in einen Blumentopf und dann sickert so Stück für Stück das Wasser rein in den Blumentopf. Wenn man mal ein paar Tage im Urlaub ist, ne, brauchst dir keine Sorgen machen ums Gießen.
Komm.
Ja, praktisch einfach.
Ich dachte, du bringst jetzt so ein Bierglas hier mit oder so.
Ja, ich glaube, das ist eine etwas höhere Kunst, als dass ich das da in 10 Minuten gelernt hätte. Okay. Dafür, da lasse ich doch lieber die Profis ran. Okay.
Und dann ging's los, oder was?
Dann ging's los. Damit das auch was fürs Auge gibt, kann man das Glas einfärben. Da gibt's Schälchen mit Farbgranulat.
Ach, krass.
Und dann war es Zeit, dass der Glasmacher loslegt. Das war der Joachim, ist da seit ewiger Zeit beschäftigt. Und der hat gesagt, komm, jetzt machen wir das mal.
Du bist ein echter Profi in Sachen Glasbläserei.
Ja, schon viele Jahre, mittlerweile 48 Jahre.
Was ist denn für dich so schön, mit Glas zu arbeiten?
Schön ist das, was man noch nicht kennt. Vor allen Dingen die Farbkombination. Da kommen immer neue Überraschungen. Am besten suchst du dir mal zwei Farben aus.
Schauen wir mal. Wie wär's denn mit Weiß und Blau?
Okay. An der Glasmacherpfeife vorne oben an der Spitze befindet sich ein Glasposten, der mir ermöglicht, eine bestimmte Glasmenge herauszudrehen. Stell dich ruhig neben mir, wir teilen uns die Wärme hier.
Ja, es ist nämlich auch richtig heiß hier am Ofen.
Das ist 1240 Grad heißes, farbloses Glas.
Ein gelbglühender Glaspfropfen, den du jetzt in diesen Farbpartikeln reibst.
Das ist so heiß, dass diese Glasfarben sofort festkleben, sind aber natürlich in dem Zustand noch zu kalt. Wir müssen rein ins Feuer.
Jetzt geht's nochmal in den Ofen. Hast du dich eigentlich schon mal richtig übel verbrannt?
Oh ja, in den Anfangszeiten. Verkehrt gepackt und schon hat's gezwickt und hat sehr lange wehgetan, diese Brandwunde.
Aua, aua, das wollte ich mir natürlich ersparen. Ich wollte ja nur so ein schönes gläsernes Souvenir mitbringen für die Lieben daheim. Also jetzt nochmal, was wir gehört haben. Achim hat da diesen Glaspfropfen, der ist an einem langen Stab. Das ist seine Glasbläserpfeife, also dieser Stab ist innen hohl. Und wenn ein heißer Glaspfropfen vorne an dieser Pfeife hängt, kann er hinten reinblasen am Mundstück und das Glas bläht sich auf. Und dann eben zusammen mit diesen Farbpartikeln, die auch schmelzen und dadurch dann das ganze Glas einfärben.
Aber das heißt ja auch, wenn man dran saugt, aus Versehen, wie man es vom Strohhalm kennt, hat man ein Problem, oder?
gute Idee, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, zum Glück nicht. Also, sonst könnte ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so entspannt sprechen hier.
Ist was dran, ja.
Ja. Und wenn man dann kräftig pustet, dann bekommt das Schmuckstück seine Form. Ja, und dann war endlich ich dran.
Jetzt pustest du da rein in diesen langen Stab und schon verändert dieses Glas so ein bisschen seine Form. Es wird länglicher, hat jetzt so eine Glühbirnenform.
Für dich kommt jetzt die Aufgabe, erstmal mit halber Kraft zu pusten.
Gut, dann puste ich da mal rein.
Mit halber Kraft. Mehr. Und jetzt langsam weiter. Millimeter für Millimeter. Und jetzt darfst du mal Gas geben. Mal gucken, wie viel Druck du standhältst. Und stopp. Du merkst, der Druck geht schon auf die Wangen über. Das Zeichen, dass das Glas erstarrt ist.
Ja.
Es bewegt sich nichts mehr.
Was ist denn daraus geworden? Ja, das ist ja ein Riesenteil.
Sieht aus wie eine schöne Olive. Also es ist mal ein bisschen anders.
Eine schöne Olive.
Okay, Moment, Olive ist aber eher klein, aber du meinst die Form wahrscheinlich.
Ja, ja, es geht um die Form. Ja. Eigentlich sollte das natürlich eine Kugel werden, sagen wir mal wie ein Fußball oder dergleichen. Ja, bei mir ist es eben eher oliven- oder eiförmig geworden. Vielleicht habe ich zu stark gepustet oder, ich meine Gott, ich habe es ja noch nie gemacht.
Wie doll pustet man denn?
Ja.
Ist das so wie eine Luftmatratze aufpusten oder doch nicht ganz so doll mehr gefühlt?
Am Schluss habe ich Vollgas gegeben, so wie er es mir gesagt hat.
Boah.
Ist aber auch wirklich schön groß geworden. Also da gab es andere, die waren viel kleiner. Da kann ich wahrscheinlich auch einen längeren Urlaub mal mit riskieren.
Okay, du hast also ordentlich schon mal das Blasehandwerk für dich entdeckt. Ich kann mir vorstellen, sowas macht auch hungrig. Es macht auch Lust, wahrscheinlich zurück ins Hotel und sich mal ein bisschen auszuruhen. Und wie geht's dir im Nachhinein so mit diesem Abenteuer?
Ja, ganz gut. Ich habe ja noch einiges anderes erlebt. Also das war jetzt sozusagen die heiße Aktivität. Und dann gibt's ja später noch die kalte Aktivität. Können wir hier nochmal reinhören.
Schneeballschlacht.
Und ihr habt nicht zusammen ferngesehen, wo es um eine Schneeballschlacht ging, sondern...
Wir haben selber eine gemacht.
Es geht wirklich um echten Schnee.
Korrekt. Gefrorenes Wasser.
Verrückt. Hat das auch was mit dem Hotel zu tun? Oder also, lass uns gerne mal über das Hotel sprechen. Das finde ich auch mal schön, wenn man da so zum ersten Mal reinkommt und das so auf sich wirken lässt.
Ja.
Was für ein Hotel durftet ihr dort bewohnen?
Also, wir sind ja gefahren ins Romantik-Hotel Oswald, was da auch ganz in der Nähe ist, gar nicht weit von Joska. Und auch ein Familienbetrieb, mittlerweile in dritter Generation, ebenfalls wie Joska. Und der Fokus liegt deutlich erkennbar auf Wellness und auf Kulinarik.
Hast du wahrscheinlich ganz stolz hier deine Glaskugel noch unterm Arm und hast gesagt, hier im, also in dem Eingangsbereich da in dem Regal, da wird die sich doch gut machen, oder?
Die hatten da schon andere Gläser im Eingangsbereich, okay. Welche, die auch professioneller hergestellt waren als die meinen. Da habe ich die lieber gleich mal im Kofferraum gelassen.
Ah, vernünftig.
Man hat einfach eben vom ersten Moment an so eine gewisse Herzlichkeit gespürt. Ich finde, das zeichnet sich oft auch so aus in Familienhotels. Und darum habe ich mir auch gleich mal den Chef geschnappt, Andreas Oswald, und wollte wissen, ja, was macht denn eigentlich den Bayerischen Wald so besonders und wie passt dein Hotel da rein?
Wir haben tolle Berge, aber es ist alles nicht so hoch, sage ich jetzt mal, wie in den Alpen. Es ist aber trotzdem, ja, wir sind lieblich, trifft es eigentlich eher ganz gut. Wir haben total satte grüne Wälder und das macht natürlich einen super Erholungsfaktor. Ja. Das ist, und bei uns ist natürlich die Ruhe was ganz Tolles und es ist einfach noch nicht so überlaufen wie in anderen Tourismusgebieten.
Also Bodenständigkeit ist für dich ein ganz großes Thema. Worin schlägt sich das sonst noch so nieder hier im Hotel?
Die Bodenständigkeit, die ist im ganzen Hotel eigentlich präsent. Uns ist wichtig, Luxus, aber mit Bodenständigkeit. Ja, wir wollen jetzt nicht künstlich irgendwas hochbauschen. Wir wollen so sein, wie wir sind, und das transportieren wir natürlich im ganzen Design, in der Einrichtung. Und das andere ist natürlich auch die Bodenständigkeit als Herzlichkeit der Mitarbeiter, was natürlich auch überall bei uns im Hotel präsent ist. Und was ich das Schöne finde, man merkt die ehrliche Herzlichkeit. Das ist nichts Gekünsteltes, sondern unsere Mitarbeiter machen das, was sie tun, sehr gerne, und das spürt natürlich auch der Gast.
Oh, super. Ja, dem Chef kann man gut zuhören. Ich finde es auch toll, das ist ja oft bei familiengeführten Hotels so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so in den Vordergrund auch gerückt werden, immer wieder gelobt werden, dass die Herzlichkeit da betont wird und dass alle eben zusammen als Team arbeiten. Und direkt per Du, also auch das ist ja ein Zeichen, ne, dass ihr da direkt auf so einer Ebene offenbar wart.
Ja, ganz klar. Also er hatte wirklich Lust, mich da zu empfangen, das spürt man auch. Und wir wurden ja eingeladen, unterstützt vom Hotel Oswald. Und ich bin sehr froh drum, dass wir es gemacht haben. Ich schätze es ja immer, wenn das Gesamtkonzept da wirklich passt. Das Essen gehört zum Beispiel auch dazu. Oftmals hast du ja wirklich in Hotels nur so Buffets, alles auf Warmhalteplatten, völlig unappetitlich. Du kannst es eigentlich kaum mit Genuss essen. Hier gibt es so ein ganz starkes Menükonzept. Also es gibt ein kleines bisschen Buffet, aber das Allermeiste ist eben so eine festgelegte Rangfolge, wo du dann noch dein Hauptgericht aussuchen kannst. Und das hat natürlich einen ganz anderen Genussfaktor. Ja, da schlemmst du wirklich und du hast eben nicht dieses furchtbare Malle-Feeling, dafür einen tollen Ausblick auf den Bayerischen Wald.
Super, klingt richtig gut. Ja, wenn man das will und so ein bisschen entspannen möchte, schöne Aussicht, ist sowieso der Bayerische Wald eine Top-Adresse auf jeden Fall. Und die anderen können ja nach Malle, ist ja in Ordnung. Vielleicht fliegen wir da auch mal wieder hin, aber ja, nicht zum Entspannen, sondern eher zum Party machen.
Was ich auch so spannend fand, als es mit dem Oswald losgegangen ist, gab es noch gar keine Pläne, da so ein großes Wellness-Hotel hinzustellen, sondern man hat da sehr, sehr bescheiden angefangen und sich auf was ganz anderes konzentriert.
Wir haben unseren Ursprung als kleines Gasthof mit einer Metzgerei. Die Metzgerei war eigentlich größer wie der Gasthof. Der Gasthof hat 5 Tische gehabt, also wirklich ganz, ganz klein. Und das war, mein Opa war schon Metzger und meine Oma Köchin. Meine Eltern haben dann gemeinsam, wie sie 23 Jahre alt waren, den Gasthof meiner Großeltern geerbt mit der Metzgerei und haben einen kleinen Hotelbetrieb gebaut. Und kurz nach der Jahrtausendwende haben wir dann im Hotel einen großen Umbau gemacht und sind eben auch den Schritt mit dem Thema Wellness gegangen und eben Hallenbad, Saunen, die Kapazitäten vergrößert. Und seitdem ist natürlich unser Kerngeschäft die Hotellerie.
Ah, da geht mir das Herz auf, wenn ich das höre. Wenn so aus so einem kleinen, aus einer Metzgerei etwas Großes entsteht, aber natürlich gewachsen ist über die Jahre, über die Generationen und nicht so zack hingebaut, hier ist Wellness, zack kommt, ist irgendwie 8 Sterne, nein. Das ist so nach und nach behutsam dort, auch in der Natur, kann ich mir vorstellen, größer und erfolgreich geworden. Und wie viele Sterne hat es jetzt mittlerweile?
4.
Und die Metzgerei, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, die gibt es ja auch noch. Das heißt, man kann wirklich vor Ort zubereitete, köstliche Fleischspeisen dort bekommen im Hotel, nehme ich an.
Ja, aus eigener Produktion, wenn du dann morgens beim Frühstück diese riesige Wurstplatte siehst, ja, Salami, Bierschinken etc., und das so appetitlich aussieht und du weißt auch noch, es kommt von vor Ort. Das ist natürlich was ganz anderes als das, was man sonst so kennt.
Und ich habe gehört, Tom, das hast du mir vorher schon über WhatsApp geschrieben. Ich dachte erst, der plaudert wieder. Aber es waren wohl auch schon Promis da. Ich dachte erst, er meint sich damit, aber so abgehoben bist du noch nicht. Es waren richtige, echte. Achso, du hast dich gemeint. Hast du überall da Fotos von dir aufgehängt?
Ja. Dann. Das ist richtig, genau so war es. Ja. Und damit trete ich in die Reihe Viele anderer Prominente, die eben vor mir schon da waren, ja.
Okay.
Inklusive Olaf Scholz, unserem heutigen Bundeskanzler.
Nein.
Ja, und das ist vielleicht noch gar nicht mal der weltweit bekannteste, der dort war. Er war vor einigen Jahren dort. Aha. Ich habe ja mit Andreas Länger gesprochen und da kamen so viele interessante Sachen bei raus, dass ich gesagt habe, wir machen das als Bonus-Episode. Das ganze Interview mit ihm ist jetzt schon online in eurem Podcast-Player. Das könnt ihr euch anhören, wenn ihr hier mit der Hauptepisode durch seid. Da erzählt er eine ganze Menge, zum Beispiel, ja, warum mal bei ihm das Bundeskriminalamt auf der Matte stand.
Nee.
Und was, ja, Achtung, Lenny Kravitz, der Rockstar Lenny Kravitz, da so im Dampfbad getrieben hat.
Bitte?
Ja.
Aber ich hänge auch immer noch ein bisschen an Olaf Scholz, am Kanzler. Das ist schon verrückt, oder an so einem Ort zu sein, wo wirklich echt Promis mal da waren und es auch noch gesagt zu bekommen, finde ich schon cool.
Ja, da überlege ich natürlich, wer von denen war genau in dem Zimmer, in dem ich abgestiegen bin.
Falls ich mal dahin komme, werde ich überlegen, in welchem Zimmer war Tom denn wohl mit seiner Freundin.
Genau, dann gehst du wahrscheinlich erst mal mit so einem UV-Licht durch.
So, an dieser Stelle, finde ich, könnten wir kurz mal überlegen, wo die nächste Lieblingsreise hingeht. Ich würde mal sagen, wie wär's, Tom, mal so richtig weit weg? Das wäre doch mal wieder schön.
Heißt das mit Flugzeug?
Ja.
Oh, ich weiß nicht, muss das sein? Geht's nicht auch irgendwie schnell irgendwo mit dem Auto hin oder so? Ist mir nicht so ganz angenehm, ehrlich gesagt.
Das klingt ja jetzt nach Flugangst. Wusste ich gar nicht. Also wir sind doch oft schon geflogen. Hast du da echt?
Ja, kann sein. Aber ich steige halt einfach oft mit schweißnassen Händen, mit so ein bisschen Pulsrasen in den Flieger. Ja, gebe ich nicht gerne zu, aber ist so.
Hätte ich nicht gedacht. Okay, naja. Jedenfalls, man kann da ja auch was machen gegen Flugangst und zwar ganz gezielt. Unser Partner LTA Reiseschutz hat eine Liste zusammengestellt, extra für Leute, die mit schwerem Magen und rasendem Puls im Flugzeug sitzen. Willst du mal sehen oder?
Ja, zeig doch mal her.
Ja, hier.
Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier steht zum Beispiel, dass man einen Gangplatz wählen soll, damit es einem nicht so eng vorkommt im Flieger. Da habe ich mir zum Beispiel noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Oder guck mal, was hier auch steht. Entspannungsübungen, speziell für Leute mit Flugangst, könntest du ja auch mal ausprobieren. So ein bisschen entspannen vorher.
Das ist wirklich eine gute Idee. Oder das hier, trinken Sie ausreichend. Ja, das mache ich auf jeden Fall.
Ja, ja, ist aber Wasser mit gemeint, nur dass du das weißt.
Egal, schreibe ich mir jetzt mal dazu und ihr könnt euch die Liste natürlich auch holen. Gibt es kostenlos bei unserem Partner LTA Reiseschutz.
Oder natürlich auch in den Shownotes einfach mal reinklicken.
Puh, wo fliegt man denn jetzt eigentlich hin?
Schlag was vor, du bist doch jetzt bereit. So, und gibt's jetzt Schnee oder irgendwas hatten wir doch versprochen am Anfang? Wie war das?
Also, ein Grund, warum ich jetzt unbedingt hier ins Hotel Oswald wollte, da gibt's ein Feature, das ich noch nie gesehen habe. Eine Schneekabine.
Hä?
Ja, Snow Motion heißt das
nie
Ding.
Gehört.
So, was ist das? Ja, du kennst es nach dem Saunagang, da gehst du in die kalte Dusche oder springst ins Tauchbecken, um dich abzukühlen.
Ich nicht, aber andere, ja.
Aber?
Ist leider wirklich okay. So.
Ich jedenfalls schon gerne.
Natürlich.
Im Oswald gibt sozusagen die nächste Stufe, da kann man sich in den Schnee werfen.
Cool.
Und zwar nicht nur im Winter draußen, sondern auch im Sommer drin. Dafür ist diese Schneekabine da. Da gibt es eine Öffnung an der Decke, aus der es schneit. Und zwar permanent.
Geil.
Das heißt, der Boden ist schon bedeckt mit Schnee und es kommt auch immer noch neuer Schnee nach und in dem kann man sich abkühlen.
Wer kommt denn auf so eine Idee? Also eigentlich ist es ja logisch, nach einer Sauna will man sich abkühlen, aber direkt mit Schnee finde ich schon sehr innovativ.
Ja, also ich glaube, die Idee kommt aus Finnland.
Aha.
Da ist es tatsächlich üblich, dass man aus der Blockhütten-Holzsauna kommt und sich dann im Schnee draußen wälzt. Insofern keine so verrückte Idee, aber doch eine verrückte Idee, das so in deutschen Breiten zu haben und das auch noch indoor. Ich war dann schön eine Viertelstunde in der Sauna, habe natürlich auch ordentlich Aufgüsse gemacht. Also ich war heiß. Und dann war es eben Zeit, ins Kalte zu gehen. Das ist ein kleiner Raum, aus dem es schneit tatsächlich, aus einem Loch an der Decke. Und der Raum ist wirklich schon so halb voll mit Schnee. Schatz, ich glaube, das wird eine ganz schön kalte Angelegenheit.
Ja, denke ich auch. So schaut's aus.
Wollen wir uns trauen? Werfen wir uns in den Schnee?
Los geht's!
Oh, okay. Oh, das ist wie in so einem riesigen Kühlschrank hier. Mir ist jetzt schon irre kalt. Okay, jetzt greife ich mal hier in die Schneeflocken. Ja, schon kühl. Okay, man kann sich damit ein bisschen einreiben. Das tut sogar ganz gut, finde ich.
Man kann auch einen Schneeball formen.
Oh, ja, Schneeballschlacht. Oh, und jetzt als letzte Stufe werfe ich mich hier mal rein in den Schnee. Das wird eine harte Abkühlung. Oh, es ist kalt. Oh, Wahnsinn. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Man gewöhnt sich dran. Ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich kann mich gut damit einreiben. Hey, das ist wirklich ganz nett. Ich glaube, mein Kreislauf kommt jetzt auch richtig auf Trab. Ich glaube, das ist effektiver als jeder Schwallguss. echt eine irre Erfindung. Wer kommt auf sowas?
Klingt super. Richtig gut.
Also mir hat es auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht. Ich habe es danach auch nochmal gemacht. Und was wir jetzt auf der Aufnahme noch gar nicht drauf haben, weil ich erst später entdeckt habe, es gibt einen Knopf an der Seite, mit dem kann man dann einen Schneesturm auslösen.
Nee.
Das heißt, da geht so eine Art Ventilator an, es wird windig in der Kabine und der Schnee, der vorher noch aus dem Loch an der Decke rieselte, der bläst einem so richtig entgegen. Also das ist natürlich auch nochmal Hardcore.
Okay, ich weiß schon, wo ich auch mal hin möchte, nämlich genau in dieses Hotel, wo man dann wirklich echten Schnee hat. Ja. Es ist halt echter Schnee, künstlich erzeugt, aber echter Schnee. Was für ein Abenteuer, ja. Richtig schön. Und ihr habt ja noch mehr. Also am Ende in jeder Lieblingsreisen-Podcast-Episode haben wir ja noch unsere Top 3. Ich weiß gar nicht, wie du das jetzt noch toppen willst, aber ich bin natürlich sehr gespannt. Hör gerne zu. Was ist denn bei dir auf Platz 3 gelandet?
Der Baumwipfelpfad in Neuschönau. Das ist eine riesige Holzkonstruktion. Sieht aus wie ein gigantisches Ei. Also ungefähr wie die Kugel, die ich geblasen habe.
Ja. Natürlich.
Tatsächlich winden sich darin aber Gehwege bis zur Spitze. Und von da hat man dann einen gigantischen Ausblick auf dieses Gebiet. Sehr schön.
Wahrscheinlich auch richtig gut, um schicke Fotos zu machen, nach Hause zu schicken. Sowas ist ja immer toll dafür.
Ja, natürlich.
Kommen wir zu Platz 2 für den Bayerischen Wald.
Die Schnapsbrennerei. Nicht nur Glas, sondern auch Bärwurz hat in Ostbayern eine lange Tradition. Ja, Bärwurz kennst du vielleicht, ein sehr starker Kräuterschnaps.
Allerdings,
es gibt in der Gegend viele alteingesessene Hersteller, die sind weiterhin aktiv und laden auch Besucher ein. Zum Beispiel die Brennerei Penninger, die hat ein Schnapsmuseum und eine Werksführung, die gibt es auch.
Und jetzt kommt er, unser Lieblingsplatz, nämlich Platz 1. Was würdest du empfehlen, was sollte man auf jeden Fall in der Region gemacht haben?
Mal was für die Familien. Oh. Es gibt ein historisches Besucherbergwerk, in Bodenmais ist das. Eine frühere Erzmine im Silberberg, die wurde schon im 12. Jahrhundert genutzt und auch heute noch, aber jetzt eben nur noch zum Angucken. Führungen gibt es auch und das stelle ich mir vor, ist natürlich gerade für Kinder spannend, da unter Tage etwas zu lernen.
Top, top. Mensch, da haben wir so viele schöne Tipps heute wieder drin gehabt in dieser Episode, aber es war auch so viel zu erleben und zu erzählen im Bayerischen Wald und ich bin mir sicher, wir werden bestimmt nochmal dort zu Gast sein in dieser wunderschönen Tourismusregion und dieses Schneehotel und den Bundeskanzler dort im Schneesturm, ich will es mir gleich, doch, will ich es mir vorstellen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall spannend. Oder gab es das damals noch nicht, als er da war? Das weißt du wahrscheinlich.
Das gab es damals noch nicht.
Ach so, okay. Der kommt bestimmt wieder, wenn er das hier hört im Podcast. Der ist ja großer Podcast-Fan.
Mit Sicherheit. Herr Scholz, Sie sind wahrscheinlich wieder herzlich willkommen, aber ich kann natürlich nicht für das Hotel sprechen, nur darüber. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Reise. Für euch geht's jetzt weiter in der Bonus-Episode. Hört gerne rein und ich freue mich aufs nächste Mal.
Podcast?
Ja, mache ich auch.
Gut, vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcast-Fabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcast-Fabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.